Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. So, jetzt sind wir ja schon mitten in der Message und starten die Aufnahme leider etwas zu spät. Aber ich fange nochmal von vorne an. Nein. Okay, also die Jünger sind mit Jesus unterwegs und sie erleben das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dann kommt es dazu, dass Jesus, obwohl er es angekündigt hat und obwohl er mehrfach darüber gesprochen hat, dann kommt die Passion und die Jünger sitzen mit ihm zusammen im Garten Gethsemane und sie schlafen ein. Wir kennen alle die Geschichten. Und dann kommt die Verurteilung Jesu und dann kommt das Kreuz und alle fliehen. Ich würde es einfach mal so beschreiben, sie sind einfach total desillusioniert und verstehen die Welt nicht mehr und sagen, hey, wir haben alles aufgegeben. Wir dachten, jetzt passiert hier, kommt Jesus, eigentlich schwang dieser Gedanke eines politischen, messianischen Reiches noch mit und es ist einfach schwer zu ertragen, ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen. Dann kommt die Auferstehung. Und selbst in dieser Auferstehungsphase, diese 40 Tage von Auferstehung bis Himmelfahrt, bis dann der Upper Room beginnt, ja, da drin liegen noch so interessante Momente. Ja, da drin liegt der Moment mit Thomas. Denk mal dran, die Zweifel, die Jesus ausräumt, mit denen er so liebevoll umgeht. Dann gibt's im Johannesevangelium auch diesen Moment in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wo angedeutet wird, dass Petrus und Johannes und einige andere wieder zurück zu ihrem alten Job kehren und anfangen zu fischen. Kennt die Szene? Und dann sehen sie Jesus am Strand. Es ist dieser wundersame Fischfangvermehrung, diese Szene. Naja, auf jeden Fall, dann lehrt Jesus seine Jünger in diesen 40 Tagen über das Himmelreich. Und es ist dann eine wirklich starke Zeit. Dann kommt die Ansprache Jesu, hey, bleibt in Jerusalem. Und die Jünger gehen in den Upper Room und sind im Upper Room. Worauf will ich hinaus? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Wisst ihr, Jesus war nicht mehr mit dabei. Und inmitten aller Zweifel und inmitten auch aller, vielleicht auch ein Stück weit Desillusionierung, war diese starke Lehre Jesu über das Himmelreich. Und dann war Jesus weg und die Jünger sind auf seine Verheißung hin geblieben. Wisst ihr, sie haben nochmal, also es gab diesen Moment in der Berufung der Jünger, wo sie gesagt haben, okay, wir lassen alles hinter uns. Aber ich glaube, für die Jünger war das nochmal ein Moment der Entscheidung. Ja, bin ich wirklich bereit, mein ganzes Leben, ich habe zwar Jesus gesehen, wir haben diese massive Lehre, diese massiven Wunder, wir haben das alles gesehen und wahrgenommen, es hat was mit uns gemacht, aber dann kam nochmal dieser Moment der Entscheidung, so, hey, bin ich wirklich bereit, jetzt im Upper Room zu bleiben, bin ich wirklich bereit, nochmal mein Leben wirklich hinzugeben, alles auf diese eine Karte zu setzen, mein Job, meine Herkunftsfamilie, Petrus sogar seine Ehefrau, ja, ihr mein ganzes bisheriges Leben, ey, sie hätten auch zurückgehen können. Bin ich bereit, das nochmal im Upper Room wirklich nochmal hinzulegen? Und diesmal eben ohne Jesus. Sie waren auf sich alleine gestellt, einfach ein Stück weit. Und ich möchte genau darüber mit euch, ich möchte das so stimulieren, weißt du, weil das hat, ich glaube, diese Haltung der Jünger, weißt du, die waren im Upper Room, die waren da nicht irgendwie, das war nicht irgendwie so, ja, mal gucken, was passiert oder wir haben ja auch noch irgendwas in der Hinterhand, wo wir zurück hätten gehen können und so. Nee, im Upper Room, da war eine Haltung von Hingabe, von, okay, wir setzen alles auf diese eine Karte. Wir warten wirklich, wir vertrauen jetzt auch ohne Jesus Präsenz auf das Wort Gottes hin. Und wir setzen alles auf unseren ganzen Glauben, unser ganzes Leben. Wir setzen alles, wirklich alles ein. Ja? Denk mal daran, wie sieht das Gebet aus? Wie sieht dein Gebet aus, wenn du alles, was du bist, dein ganzes Leben, alles da reinlegst? Ich glaube, Leute, das verändert Gebet total. Ich glaube, das verändert die Art und Weise, wie wir beten, aber vielmehr, vielleicht nicht unbedingt die Worte, die wir sagen. Die Worte, die wir sagen, die werden von dieser Herzenshaltung unterstützt und getragen. Das macht Glaube auch aus. Ich glaube, dass das im Upper Room eine große Rolle gespielt hat, die wir vielleicht ein bisschen auch unterschätzt haben. Es war eine Rolle, das war eine echte Hingabe dieser Jünger dort. Es hat auch einen Preis gekostet, versteht ihr? Ja, vielleicht kam der Gedanke, eben auch zurückzugehen, der kam bestimmt auch mal auf. Die Bibel präsentiert uns die Apostel auch als echte Menschen, das wissen wir. Aber ich finde es so cool zu sehen, ich finde es so ermutigend zu sehen, dass Jesus selber, er hat dafür gesorgt, dass diese Jünger, diese Apostel, die er dort haben wollte, dass diese 11 Apostel, dass die auch dort sind. Und ich finde, das ist ein entspannender Gedanke da drin. Ja, inmitten aller Zweifel, aller vielleicht auch Desillusionierung, allem auch jetzt, okay, ohne Jesus beten lernen, Theologie entdecken, den Matthias wählen, inmitten dieser ganzen Zeit, ja, das war für Jesus alles, das war kein Problem, dass das irgendwie auch menschlich war, dass es auch irgendwie unfertig war. Jesus hat selber dafür gesorgt, dass diese 11 Jünger, dann diese 12, dass die da waren. Und ihm war eins wichtig, es war diese Herzenshaltung der Bereitschaft, diese Herzenshaltung der Hingabe. Das war für Jesus das, was wirklich ausschlaggebend war. Weißt du, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch manchmal desillusioniert. Vielleicht du auch. Ja, ich weiß auch manchmal nicht so ganz genau, okay, was machen wir hier eigentlich? Ja, ich bin auch manchmal und vielleicht kennst du das auch, von Zweifeln geprägt. Gerade wenn du sagst, okay, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte. Hast du schon mal Zweifel gehabt, ob das richtig ist? Ich glaube, es ist menschlich. Sind wir eigentlich hier richtig gerade unterwegs? Was machen wir hier eigentlich? Jesus, haben wir wirklich richtig gehört? Ich bin oft auch von meiner Unfertigkeit geplagt. Auch von einer Unfähigkeit geplagt. Vielleicht geht's dir auch so. Du sagst, hey, Jesus, guck dir mein Leben an. Das ist so unfertig. Ich will jetzt nicht sagen, voller Baustellen und Sünden, mit denen wir kämpfen, aber unfertig. Hey, wir sind alle auf dem Weg. Ja, und vielleicht denkst du auch, ey, wie kannst du mich gebrauchen, Herr? Die Fehler, die du hast und vielleicht irgendwie oder die Unzulänglichkeiten, vielleicht auch die menschliche Unfähigkeit. Sagst du, ey, ich weiß gar nicht, wofür ich begabt bin und so. Das steht dir so vor Augen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das den Jüngern auch so vor Augen stand, weißt du? Und ich glaube, dass das Einzige, was es braucht, und ich glaube, dass das auch das Ausschlaggebende war im Upper Room, es braucht nicht die menschliche Kompetenz, es braucht nicht die menschliche Fertigkeit, das Ganzsein, das menschliche Ganzsein. Es braucht nicht die völlige Klarheit darüber, wie das dann aussehen wird, was wir visionär ersehen und im Glauben, worauf wir zugehen. Ich glaube, dass es inmitten dieser ganzen Situation Es brauchte das, was es bei den Jüngern braucht. Es braucht diese Bereitschaft. Jesus, wir sind da. Wir glauben dir. Wir vertrauen dir. Ich glaube nicht, dass die Jünger auch nur ansatzweise erahnten, was danach passieren würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gesehen haben. Sie haben nur von Jesus vielleicht die Worte im Kopf gehabt, okay, erst Jerusalem, dann Samarien, dann das Ende der Erde. Ja, aber was das bedeutet, wie das aussehen könnte, das hätten sie sich ja nicht in den kühnsten Träumen ausmalen können. Das sehen wir auch daran, dass sie erstmal eine ganz lange Zeit in Jerusalem geblieben sind, bis dann die Verfolgung ausgebrochen ist und sie zwangsweise dann sozusagen durch die Vertreibung das Evangelium überall hingetragen haben. Weißt du, vielleicht geht's uns auch manchmal so, dass wir sagen, okay, Jesus, was willst du jetzt eigentlich genau von mir in meiner Lebenssituation? Ich fühle mich so unfertig und so weiter und wie ich schon gerade geschildert habe. Und ich möchte dir sagen, meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn wir diese Bereitschaft haben, diese Herzenshaltung der Hingabe wirklich, wirklich haben, dann macht Gott das deutlich. Dann wird er dir das deutlich machen. Dann müssen wir uns nicht, und das entspannt mich, dann müssen wir uns nicht abkrampfen, dann müssen wir oftmals auch nicht 10 Tage oder 14 Tage fasten und beten. Das ist auch gut, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, ganz häufig wird ganz viele Knoten werden gelöst, wenn wir vielleicht auch sagen, Gott, was willst du von mir? Wo geht's für mich weiter? Was ist dein Plan für mein Leben? Was ist mein Platz? Und so weiter. Ich glaube, das löst sich häufig da drin, wenn wir wirklich diese Hingabe an Jesus haben. Okay, Jesus, wir wissen es nicht, wir sind aber da für dich. Okay, Jesus, ich bin unfertig, aber ich bin hier. Okay, Jesus, ich habe Zweifel, aber ich möchte dir vertrauen. Ich tue das, was du mir sagst, auch wenn es nicht meine persönliche Präferenz ist. Ich glaube, da liegt ganz häufig ein Schlüssel drin. Wirklich diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, Jesus, egal, was du mir sagst, ich bin wirklich bereit, es zu tun, koste es, was es wolle. Wenn es unbequem ist oder wenn es vielleicht mir nicht in meinen persönlichen Plan und meine Ideen, meine Wünsche und Träume offensichtlicherweise vielleicht gerade reinpassen würde, aber ich bin bereit zu hören. Sende mich, wohin du willst, nicht wohin ich will. Ich kann dir sagen, als Ermutigung aus unserem bisherigen Weg mit dem Herrn, ich kann dir sagen, der Herr wird es deutlich machen. Der Herr wird es deutlich machen. Das Wort sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Hey, wir hören seine Stimme. Entspann dich. Hab diese Herzenshaltung der Bereitschaft und du wirst von Gott hören. Für uns war das klar. Wir wussten zum Beispiel, dass wir nach England gehen sollten, obwohl wir eigentlich Australien im Kopf hatten. Wir wollten nach Sydney gehen. Es war so klar, als wir da waren. Im Gehen. Hey, wow. Das ist es nicht. Es ist nicht Australien. 99% sicher, dass wir zu Hillsong auf die Bibelschule gehen sollten. Nein, okay. Wir waren dort vor Ort auf dem Campus. Und es war so klar, dass es nicht Sydney sein wird, obwohl alle Türen dort aufgegangen sind. Habe ich schon oft erzählt. Und dann sind wir doch nach England gegangen, obwohl wir nie nach London wollten. Aber Gideon hat immer gesagt, geht nach London. Ja, wir waren ein bisschen wie Jonah. Aber ich will damit sagen, weißt du, der Herr macht das schon deutlich. Wir wussten, dass es diese Zeit in der CGN gibt, die aber auch temporär ist. Ja, wir wussten, dass diese Zeit so gesetzt ist, wie sie gesetzt war. Weil seine Schafe hören seine Stimme. Das war nicht, weil wir das in 40 Tagen Gebet und Fasten gehört haben, sondern weil wir diese Bereitschaft hin hatten. Und jetzt, wir wissen von unserem Herzen, wir wissen, es ist richtig, es nach Hamburg zu ziehen und nicht in Norderstedt zu bleiben. Und das ist der nächste Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Möchte ich ermutigen, hab diese Bereitschaft, ja, und entspann dich und leg wirklich dein Leben in Gottes Hände und du wirst hören. Möchte ich wirklich fragen heute, auch als Reflexion, bist du bereit zu gehen, wohin er dich sendet? Oder hast du Vorbehalte? Bist du bereit zu hören, was er sagt zu deinem Leben? Bist du bereit zu geben, was er von dir möchte, was du gibst? Und bist du bereit zu tun, was er dich anfragt zu tun? Ich glaube, diese Jünger, die haben sich nicht ausgezeichnet durch ihren Glauben, ihre Kompetenz oder irgendwas, weißt du, sondern sie haben sich ausgezeichnet und zwar als ein Riesenvorbild für uns in ihrer Bereitschaft, dort zu sein und das zu tun. Weißt du, ich möchte noch mal ein paar Gedanken zum ganzen Thema Motivation für diese Bereitschaft hinlegen und mit euch teilen. Und es gibt diese Geschichte in Matthäus 19, in der Jesus von dem reichen Jüngling erzählt. Und ich möchte euch einmal kurz vorlesen, ja, weil Nach diesem Gleichnis Jesu kommt Petrus, ja, wieder einmal, und er haut was raus, was irgendwie auch so das Herz trifft, dieser Zeit, als die Jünger noch mit Jesus unterwegs gewesen sind. Okay? Ich lese mal vor, Matthäus 19, ab Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Interessant, dass er das in diesem Zusammenhang von Bereitschaft und Opferbereitschaft sagt. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, jetzt kommt's. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Okay, mein Punkt hier ist, Petrus bringt es einfach raus. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die auch den Upper Room kennzeichnet. Er sagt, hey, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Und diese Haltung, die ist im Upper Room vorhanden. Und Jesus antwortet ihm und sagt, hey, da ist ein Erbe für dich in der Ewigkeit. Und ich weiß was, ich möchte aber eins sagen. Weißt du, Jesus verspricht uns nicht ein Leben voller Reichtum, voller Wohlstand, voller Erfüllung unserer Träume, voller Ausleben, unser aller Begabungen, er verspricht uns das nicht. Aber er verspricht uns eins, und ich fasse es mal in meine eigenen Worte, er verspricht uns, ein Leben zu führen, voller Bestimmung, voller Erfüllung, voller Vision, voller Signifikanz in den Augen Gottes, voller Wichtigkeit. Und das im Hier und Jetzt, aber auch in der Ewigkeit. Und das ist das, was Jesus uns hier verheißt, aber was er auch den Aposteln, was er ihnen verheißen hat. Und ich glaube, das geht wirklich, darum geht es auch ein Stück. Es geht um, und das haben die Jünger gespürt. Also sie haben gesagt, ja, wir sind hier im Upper Room, wir geben alles hin, aber wir spüren, Jesus, dass du etwas Massives vorhast. Und das bewegt uns. Hey, wir wollen unser Leben nicht nur blind investieren, sondern wir wollen es voll da reingeben, weil wir wissen, dass dort eine Bestimmung ist, die eine Ausschlagkraft hat in dieser Welt, ein Vermächtnis hinterlässt in dieser Welt, eine Bedeutsamkeit hat, auch in der Ewigkeit. Ich glaube, genau darum geht es. Es geht um ein Leben voller Bestimmung, das darauf wartet, wenn wir uns ganz Jesus hingeben. Und weißt du, ganz ehrlich, dieses Leben kann sogar kurz sein. Das ist überhaupt nicht in dem Mainstream-Gedanken unserer Zeit, ja, wo es so sehr gerade in Corona-Zeiten so sehr um Gesundheit geht und so. Aber weißt du was, ich würde sogar sagen, lieber ein kurzes Leben voller Bestimmung und voller Vermächtnis führen, als ein langes Leben, was unbedeutend ist, oder? Das ist vielleicht nicht unbedingt, ja, irgendwie so das, was man heutzutage so laut sagen würde, aber davon bin ich überzeugt. Auch wenn das mit großen Opfern verbunden ist, wissen wir, wofür wir diese Opfer bringen. Und die Jünger wussten das auch. Das hat ihre Hingabe angefeuert. Und diese Worte von Jesus, die klangen ganz bestimmt nach. Daran haben sie bestimmt gedacht. Wisst ihr, ich habe das ja am Mittwoch schon ganz kurz gesagt. Ich will uns damit auch gar mich und Juri gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich will nur sagen, das als Beispiel sagen, wie diese Haltung praktisch aussehen kann. Ich habe am Mittwochabend kurz ein bisschen darüber gesprochen und gesagt, ja, das war so, ich hatte so ein bisschen als so eine leicht naive, glaubensvolle Haltung beschrieben. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Weil, weißt du, Wir haben damals, als wir waren frisch im Glauben dabei und waren frisch verheiratet und wir haben über unsere Ehe nachgedacht und haben gesagt, hey, wie wollen wir unsere Ehe führen? Was wird wichtig sein in unserer Ehe? Und wir sind jetzt mittlerweile 12 Jahre verheiratet, also nicht mehr so ganz am Anfang. Aber wir haben damals eine Entscheidung getroffen. Das ist eine Entscheidung, an die wir uns immer wieder erinnern, die wir immer wieder auch hochholen. Ja, nicht, weil wir irgendwie so gerne so leben wollen, wie wir damals gesagt haben, also dass das praktisch so aussieht, das haben wir auch nie so erlebt, aber das ist die Haltung, die unsere Ehe kennzeichnen soll. Und zwar haben wir immer gesagt, Herr Jesus, wir wollen in deinem Willen unser Leben führen, unser gemeinsames Leben führen. Und wenn das bedeutet, dass wir für dich unter einer Brücke schlafen, ja, also wenn das bedeutet, dass wir für dich in die Obdachlosigkeit gehen, das war so unser vielleicht naiver, radikaler Ausdruck von, okay, wir wollen wirklich Bereitschaft signalisieren, bereit sein, alles, nicht alles wirklich hinzugeben, nicht nur unsere Selbstverwirklichung zu suchen, sondern dein Wille im Fokus unseres Lebens zu haben. Wisst ihr, das hat sich irgendwie durchgezogen und ich wünsche mir, deswegen erinnern wir uns auch immer wieder daran, dass da nichts in den Weg kommt, weil so schnell kommt irgendwie auch im Laufe unseres Lebens was in den Weg. Und dann werden wir abgelenkt von Beziehungen oder von Materiellem oder von irgendwelchen anderen Dingen, die das Leben so an uns ranträgt. Das können auch kleine Dinge sein. Ja, aber es geht im Leben darum, so glaube ich, ja, im Leben mit Jesus wirklich diese Bereitschaft zu haben. Und ich glaube, dass wir Deutschen, dass das etwas ist, was auch einen Nerv von uns trifft. Wenn ich so an die Herrenhuter denke, dann spricht genau dieser Ausspruch der Herrenhuter, hey, möge das Lamm den Preis für seine Leiden empfangen. Weißt du, dass die Herrenhuterbewegung ausgezeichnet hat, diese massive Opferbereitschaft, ein Leben voller Bedeutung in den Augen Gottes zu führen, egal ob es kurz ist, ja, es geht nicht darum, ob wir uns selbst verwirklichen oder ob wir irgendwie ein Leben führen, was in den Augen der Menschen bedeutsam ist oder materiellen Reichtum anzuhäufen, Sicherheit zu leben oder und so weiter, sondern es geht darum, ein Leben in der Bedeutsamkeit unter den Augen Gottes zu führen. Und das zeichnet uns Deutsche eigentlich aus. Das ist ein Nerv, den wir treffen. Und ich wünsche mir, dass das die Haltung ist, die uns als Kirche auch auszeichnet, ihr Lieben. Ja? Und ich kann dir sagen, ich glaube, es gibt nichts Besseres und nichts Erfüllenderes gleichermaßen, als in diesem Willen des Vaters für dein Leben zu laufen. Es gibt nichts Schöneres, als in diesem Willen des Vaters zu laufen, auch wenn dein Leben dann ganz anders aussieht, als das vielleicht die Maßstäbe der Welt dir versuchen zu suggerieren. Weißt du, Jesus, der spricht in einem anderen, in Matthäus 7, glaube ich, er spricht ja von dieser breiten Straße und von diesem engen Pfad. Kennt alle dieses Bild, vielleicht habt ihr das Bild auch irgendwo in euren Häusern mal hängen gehabt. In den 90ern hing das überall. Die breite Straße, der Weg ins Verderben und der enge, kleine, steinige Pfad. Ja, vielleicht kennt ihr den auch. Aber weißt du, ich glaube, gerade heutzutage ist das Bild ein oft verloren gegangenes Bild. Weil, weißt du, selbst zu Jesu Zeiten, da waren zum Teil Tausende bei ihm und dann hat er ein paar Sachen gesagt, die einfach gegen das gingen, was irgendwie die menschliche Seele bauchpinselt. Und auf einmal verließen ihn alle und er sagt zu den Jüngern, hey, wollt ihr mich auch verlassen? Aber sie blieben. Ja, ich glaube heutzutage, und ich will damit auch keine Kirche denunzieren oder so, aber ich glaube an manchen Punkten, wir haben so viele Stimmen in unserer Welt. Ich glaube, die breite Straße, die ist heutzutage, gerade auch für die Kirche, für uns als Christen, nochmal, sie ist nochmal breiter geworden, weil wir eine so unglaublich große Flut an Medien haben, die auf uns einprasseln, die uns zeigen, wie breit diese Straße eigentlich ist. Und im Gegenzug, wie schmal dieser Weg eigentlich ist, den Jesus uns vorlebt, zu dem er uns auch aufruft. Weil wir werden bombardiert mit diesen, hey, erfüll dich selbst, geh deinen Weg und das macht was mit uns. Aber ich glaube, das Leben, das die Apostel ausgezeichnet hat, das Leben, das die Jünger ausgezeichnet hat, das war ein Leben, das ging nicht darum, dass man etwas bekommen kann im Leben, sondern es ging darum, ein Leben in Bedeutsamkeit unter den Augen Gottes zu führen. Und was ist, wenn der Wille Gottes für dein Leben anders aussieht, als du dir das vielleicht jetzt menschlich vorstellst? Was ist, wenn das bedeutet, dass du deine Rechte aufgeben sollst? Was heißt sollst? Aber was bedeutet das, wenn Gott dich in die Ehelosigkeit ruft? Was bedeutet das? Das sind Dinge, von denen die Bibel spricht. Was bedeutet das, wenn dein Recht auf Wohlstand auf einmal torpediert wird? Ja, was ist, wenn dein Recht auf Sicherheit, wir Deutschen, ja, wir lieben das ja, was ist auf einmal, wenn denn Gott sagt, hey, weißt du was, bist du bereit, da und da hinzugehen? Was ist, wenn dein Recht, was ist, wenn dein Recht auf dich betrifft, auf einmal von Gott, wenn Gott sagt, hey, weißt du was, bist du bereit für mich das zu tun und dahin zu gehen und so weiter. Und da beginnt die enge Straße, ihr Lieben. Und ich glaube, die sieht heute noch enger aus, als sie damals ausgesehen hat, einfach weil wir bombardiert werden von Selbsterfüllung, Wohlstand, Immobilien, klugen Investitionen. Ich habe nichts gegen kluge Investitionen, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es gut ist. Ne? Aber ich glaube, dass wir in all dem wirklich diese Herzenshaltung der Bereitschaft haben sollen. Ich möchte heute sagen, es geht mir nicht darum, irgendeinen blinden Gehorsam zu haben oder irgendwie auf so eine asketische Art und Weise Gott zu beeindrucken und zu sagen, wir wollen uns unbedingt allem entsagen und weltfremd leben. Darum geht's mir nicht. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber ich möchte werben, ja, für diese Herzenshaltung der Bereitschaft, das zu tun, was Gott dir vor die Füße legt. Koste es, was es wolle. auch wenn es unbequem ist, auch wenn es vielleicht etwas ganz anderes bedeutet. Denk an unsere biblischen Helden. Da ging es um diese Themen. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten, von Entsagen, von Verfolgung, teilweise vom Tod. Ich glaube, wir dürfen zurückkommen zu dieser Hingabe. Im Englischen gibt es dieses Wort raw. Ich weiß gar nicht, was es im Deutschen genau heißt. Ja, diese grobe Hingabe. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist, was es neu braucht. Und ich möchte dir von uns als Familie, bei allem, was uns auch in den letzten Jahren, auch was auch nicht einfach war, ich möchte dir eine Ermutigung mitgeben. Ich kann dir sagen, und ich will auch nicht damit sagen, dass wir da drin immer so vorbildlich unterwegs sind, überhaupt gar nicht. Ich erlebe uns eher als an ganz vielen Punkten sehr, sehr fragil. Aber ich kann dir sagen, seit wir so leben als Familie, wir gucken immer wieder zurück und wir sagen, hey, wir sind so gesegnet. Wir sind so dankbar für das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wir wollen niemals anders leben. Niemals. Niemals wollen wir irgendwie diese Form von Leben eintauschen. Weil, weißt du, wenn du dich um die Dinge Gottes kümmerst, dann kümmert er sich auch um das, was dein Herz begehrt. Und der Schlüssel dafür ist oftmals eben die Bereitschaft aufzugeben. Matthäus 16 sagt Jesus Folgendes, ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, kennt ihr alle, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ja, dieses Prinzip, aufgeben, um zu gewinnen. Es ist so entgegengesetzt. Hey, weißt du, wir geben etwas auf, das uns etwas bedeutet, was wir lieben oder haben zumindest die Bereitschaft, das aufzugeben. Ja, darum geht es mir ja. Nicht unbedingt alles aufzugeben. Jetzt, ne? Mich wild irgendwie loslegen, irgendwas aufgeben für Gott. Das meine ich nicht. Ne? Versteh mich nicht falsch. Es geht nur um die Herzenshaltung, diese Hingabe. Wir geben etwas auf, das wir lieben, für etwas, das wir noch mehr lieben. Okay? Und ich glaube, dass bei den Jüngern diese Liebe zu Jesus im Upper Room, ja, das ging wirklich, nämlich das nochmal sagen, es ging dabei nicht um ein, ja, wir haben alles hinter uns gelassen, wir beeindrucken dich dadurch, Gott. Ich glaube vielmehr, dass sie Jesus vor Augen hatten, dass sie sagen, wie können wir anders? Wie können wir anders, als das zu tun, was wir tun? Wie können wir anders, als jetzt hier zu sein im Upper Room? Wie können wir anders, als so leben, wie du uns gerufen hast zu leben? Wir können gar nicht anders. Denk daran, glaub mal nicht, dass Petrus hat das ja, also das ist ja nicht Petrus Wiederherstellung, ist ja nicht im Johannesevangelium niedergeschrieben, weil Petrus das für sich behalten hat, sondern was meinst du, was Petrus gemacht hat, nachdem Jesus zu ihm gesagt hat, hey, Petrus, liebst du mich? Ja, weide meine Schafe. Petrus, liebst du mich, nachdem du mich verleugnet hast? Ja, weide meine Schafe. Und so weiter. Das hat er nicht für sich behalten. Das war im Upper Room deutlich. Und immer deutlicher wurde die Liebe, die Jesus hat, mit den unfertigen, fehlbaren Menschen, mit dir und mit mir. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4. Und ich glaube, das ist diese Motivation gewesen. Und das macht es leicht für die Jünger, diese Haltung zu haben, sagen, wow, wir geben nicht auf, wir geben unser Leben nicht auf, um hier im Upper Room zu sein, für einen wildfremden, entfernten Gott, sondern wir geben es auf für unseren Herrn Jesus, den wir kennen, unseren Freund Jesus. Wir sind hier, weil wir nicht anders können, weil wir Jesus lieben. Und wir sind hier und tun das, was er uns durch den Heiligen Geist sagt, weil wir ihn lieben, weil er unser Freund ist, weil wir ihn kennen, weil wir wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Liebe Gottes geschmeckt? Du wirst niemals, es bringt gar nichts aus einer falschen Motivation heraus oder aus so einer Motivation, ja, oder aus so einer gesetzlichen Motivation heraus zu sagen, okay Gott, bin bereit, mein Haus aufzugeben, ich bin bereit, für dich nach Sibirien zu ziehen oder so. Wenn du versuchst, Gott dadurch zu beeindrucken, das bringt gar nichts. Das ist nicht die Haltung, die Gott sich wünscht, sondern Gott geht es um Liebe. Liebhaber zu sein. Beziehung zu ihm zu haben, aus Liebe zu ihm diese Haltung zu kultivieren und sagen, ja Jesus, ich bin bereit aufzugeben für dich. Ich bin bereit zu tun, was du sagst. Ich gebe dir mein Herz, mein ganzes Leben, alles, was ich bin, weil ich dich liebe. Petrus sagt zu Jesus in Johannes 6, am Ende des Kapitels, als diese besagte Stelle, die ich vorhin schon kurz angerissen habe, Tausende Jesus verlassen haben und Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey, wollt ihr auch gehen? Da sagte Petrus etwas, was, glaube ich, einfach prägnant ist und den Upper Room gekennzeichnet hat. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Da ist sie, ja, diese nicht naive, da ist diese radikale, raw, ja, glaubensvolle Hingabe. Hey, wir sind hier, weil wir wissen, du bist der Einzige, der unserem Leben Bedeutung gibt. Und wir sind bereit, alles dafür aufzugeben. Koste es, was es wolle. Und ich wünsche mir, wenn wir jetzt nochmal kurz eine Zeit nehmen und in den Lobpreis gehen, dass wir das echt nochmal vor Augen führen. Ich glaube, dass diese Hingabe wirklich den Upper Room gekennzeichnet hat. Wenn wir uns als Kirche im Upper Room befinden, physisch, aber auch geistlich und in der Phase, in der wir uns befinden, dann wünsche ich mir, dass wir uns auch diese Frage stellen. Sind wir aus Liebe zu Jesus bereit, zu tun, was er sagt, zu gehen, wohin er uns ruft? Sind wir bereit, vielleicht auch liebgewordene Dinge aufzugeben für etwas, was wir noch mehr lieben? Weil ich glaube, das hat den Upper Room genauso dominiert. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade zugehört hat und der vielleicht auch in Zukunft diese Message nochmal hört in unserem Podcast. Und ich bete, Herr, darum, dass wir als deine Kirche, wir als deine Gemeinde, dass wir uns ganz neu dir hingeben, Herr. Unserem Freund Jesus, Herr, wir wollen unser ganzes Leben wirklich vor dir ausbreiten und wollen sagen, ja, Jesus, wir lieben dich. Wir können nicht anders, als da zu sein, wo du bist. In aller unserer Unfertigkeit und unseren Zweifeln und allen Problemen in unserem Leben vielleicht. Aber wir sind da, Herr. Wir sind bereit. Hier sind wir. Sende uns. Herr, wir geben dir heute Morgen unsere Herzen hin. Wir geben dir unser Leben hin. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns überführst, wo sich andere Dinge auch vielleicht eingeschlichen haben, die diese erste Stelle eingenommen haben. Wir danken dir für die Bedeutsamkeit, die du über uns aussprichst, die du uns bewiesen hast, indem du deinen Sohn für uns gegeben hast, lieber Vater. Wir wollen sagen, wir können nicht anders, als im Upper Room zu sein, als in dieser Haltung der Bereitschaft, dieser Haltung der Hingabe zu kommen. Geben dir unsere Herzen hin, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.